Ja, ihr Lieben, heute Morgen wird es ein bisschen anders, wie ich es eigentlich geplant hatte. Es wird also heute im doppelten Sinne lutherisch. Lutherisch deshalb, weil ich entgegen meiner Gewohnheit heute die Lutherbibel mitgebracht habe, wegen des Textes. Und zum anderen, weil von Luther ja dieser schöne Satz überliefert ist, Gottes Reich ist ein Hörreich und kein Sehreich. Luther hat nie mit PowerPoint gepredigt, ich habe heute Morgen den Stick verwechselt, hat ihn gestern Abend noch rausgelegt, war da falsch, ich habe zwei die gleichen, so kommt's. Also geht's also wirklich nur hörreich heute ohne sehreich, schade, ich hatte mir extra Mühe gemacht, aber ich denke, ich kriege das auch so hin. Ich möchte mit euch heute über ein uraltes Lied aus dem Alten Testament nachdenken. Ein Ort, an dem so geübte Bibelleser, vielleicht noch der Mike, selten vorbeischauen. Es sind so die fünf Klagelieder Jeremias. Ich lese mal aus dem dritten Kapitel, die Verse 22 bis 26 und 31, 32. Da steht da, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich gegen geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Soweit dieses alte Lied. Einige von euch kennen sicher auch noch das Morgenlied, das darüber geschrieben wurde, steht noch im evangelischen Gesangbuch. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Grad und große Treu. Hat hier also seine Textgrundlage. Wir schauen auch heute mal ein bisschen zurück und das war für mich so spannend. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, wo denn dieser Text eigentlich die ganzen Klagelieder so ihren Ursprung haben und heute noch gepflegt werden, so im jüdischen Kontext, in der Synagoge, bei jüdischen Menschen. Die ersten Jahre des 6. Jahrhunderts vor Christi Geburt waren für das kleine Königreich Israel, also das, was übrig geblieben ist, also das Königreich Juda, müsste man genau sagen, die Jahre der bis dahin größten Katastrophe. Nebukadnezar kam hoch, ne, und legte Jerusalem in Schutt und Asche. Und im Tempel, der für den Glauben der Menschen so wichtig war, dieses Heiligtum, bei dem blieb kein Stein auf dem anderen. Die heiligen Geräte, die Becher, die Opferschalen, alles wurde als Kriegsbeute weggeschleppt. Und die wichtigsten Menschen auch. Die Handwerker, die obersten Priester wurden nach Babylon verschleppt. 589 vor Christus, das Jahr der großen Katastrophe. Und bei den Zurückgelassenen und Zurückgebliebenen herrschte die große blanke Not. Die Äcker liegen brach, Hunger bricht aus, Krankheiten machen sich breit. Plündern und Gewalt, die dem eigenen Überleben dient, an allen Ecken und Enden. Und niemand ist da, der die zerbrochene Ordnung wiederherstellt. Dem Propheten Jeremia werden diese Sammlung von fünf Liedern zugeschrieben. Es gibt welche, die glauben da nicht unbedingt dran, ob es wirklich vom Jeremia war. Aber in anderer Weise passt das ganz hervorragend. Elie Wiesel, ein jüdischer Autor und Schriftsteller, schreibt über ihn und charakterisiert ihn so. Jeremia war ständig hin und her gerissen zwischen Gott und Israel, Israel und den anderen Völkern, großen Mächten und kleineren, seiner verlorenen Kindheit und seinem unerträglichen Alter. Er verblüfft, er interessiert, weckt alle Leidenschaften von äußerstem Hass bis zur absoluten Treue. Er ist ein Außenseiter und als solcher missverstanden. Er ist kurz gesagt ein Überlebender, ein Zeuge. Als einziger Prophet sagt er die Katastrophe voraus, stand sie durch und lebte weiter, um Bericht zu erstatten. Kurz vor dem Predigtext heißt es im Klagelieder 2, um mal ein bisschen Stimmung zu bekommen: Steh des Nachts auf und schreie zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf, um das Leben deiner jungen Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Herr, schau und sieh ihres Leibes Frucht, also die Kleinen, die Kinder, die man auf den Händen trägt. Sollen denn Propheten und Priester in dem Heiligtum des Herrn erschlagen werden? Es lagern in den Gassen auf Erden Knaben und Alte. Meine Jungfrauen und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Du hast getötet am Tage meines Zorns. Du hast ohne Erbarmen geschlachtet. So geht das 5 Kapitel lang, 5 Lieder. Das sind ja Lieder, wenn man die so liest, die machen ja depressiv. Wie kann man das denn durchhalten? Das sind heftige Klagelieder. Keine Anklagen. Aber das machen wir ja am liebsten. Schuldige suchen, den suchen oder die suchen, der uns das angetan hat und den wir dafür verantwortlich machen können. Jeremia tut das nicht. Er weiß, dass das Volk Gottes, dass Israel das, was da geschehen ist, selbst verbockt hat. Wenn er mit einem Finger auf Gott zeigen soll, weisen immer 3 auf ihn zurück. Nun war das Jahr 589 noch lang nicht die letzte Katastrophe, die Israel heimgesucht hat. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel zum 2. Mal durch die Römer diesmal zerstört. Nach jüdischer Überlieferung am gleichen Tag wie der erste. Die Vernichtung des Tempels steht also symbolisch für Israel, für alle Qualen einer jahrhundertelangen Verbannung und Verfolgung. Und daraus wurde Israels nationaler Trauertag, Tisha B'Av, der 9. Av. Wir begehen ja in der Kirche, und ihr seht es ja auch immer in den Losungen, am 10. Sonntag nach Trinitatis den Israel-Sonntag, also um die Zeit rum, 1., 2. Sonntag im Juli, das passt so ungefähr zu diesem jüdischen Trauertag von der Zeit her. Also Israel-Sonntag immer dann, wenn Israel den Tisha B'Av feiert oder begeht. Feiern kann man das ja nicht nennen. Und wie sieht das aus? Da sitzen die Juden in einer finsteren Synagoge auf dem Boden oder auf kleinen Höckerchen. In Wehklagen und Gebet. Und das wird ja auch in unserer alten Kirchener Synagoge oder in der in Hamm nicht anders gewesen sein. Und die 5 Klagelieder Jeremias gehören sozusagen zur Festrolle dieses Tages. Die wurden da gelesen und gebetet und dazu auch Klagepsalmen. In 1900 Jahren, ohne eigenes Land, zerstreut in fast alle Ländern dieser Erde, blieben sie Minderheit, verfolgt, vertrieben, umgebracht, bis zum Völkermord bei der Shoah. Der hat ja auch hier in unserer Region seine Spuren hinterlassen. Wir haben vor 4 Wochen in Altenkirchen so die ersten 19 Stolpersteine für jüdische Opfer dieser Stadt gelegt. Der jüdische Talmud schreibt, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Ich staune immer wieder über jüdische Menschen auch, die trotz unsäglichen Leides an Gott festgehalten haben. Und, das ist das Interessante, die das Leid als besondere Zeichen der Erwählung verstehen. Also Leid ist ein besonderes Zeichen der Erwählung für Israel. Es gibt ja eine wunderschöne wunderschöne kleine Musical oder Operette ist das, Fiddler on the Roof, Anna Tefka, spielt um 1905 diese Geschichte im westlichen Russland in einem jüdischen, polnisch-jüdischen Städtel, und die zaristische Armee steht schon vor der Tür und will sie dort vertreiben. Und da sitzt Tefje, das ist so die Hauptrolle, Tefje, der fromme, arme Milchmann auf seinem Bock seines Wagens und betet, nicht? Also die Juden haben ja eine wunderschöne Art von Humor, gerade die chassidische Judentum da im Osten. Und da betet der: Ach Herr, könntest du nicht mal wenigstens für kurze Zeit ein anderes Volk erwählen? Nochmal zurück zu Elie Wiesel. Er ist ja, wie vielleicht einige wissen, Auschwitz-Überlebender und hat 1986 den Friedensnobelpreis bekommen. Er schreibt in einem seiner Romane, Die Nacht zu begraben Elisha heißt er, eine Szene aus Auschwitz. Wir waren vor 14 Tagen noch dort, Renate und ich, wir können uns das gerade noch vorstellen, haben auch den Galgen noch gesehen im Stammlager. Er beschreibt da das qualvolle Sterben eines kleinen jüdischen Jungen, der in Auschwitz zum Erhängen verurteilt worden war, wahrscheinlich wegen einer Bagatelle. Und mit diesem Bild hat Wiesel gefragt in seinem Roman, wo ist denn Gott? Und er hatte geantwortet, ich hörte eine Stimme in mir antworten, wo ist er? Hier ist er, er hängt dort am Galgen. Diese Szene aus Wiesels Roman ist für so eine Gott-ist-tot-Theologie ist das ja keine, in Anspruch genommen worden. Na, wo man sagt, naja, Elie Wiesel, der Auschwitz-Überlebende, der hat auch Gott da nicht gefunden in Auschwitz. Denn nach Auschwitz kann doch kein Mensch mehr ernsthaft an einen gütigen Gott glauben. Ein bisschen später in seiner Autobiografie geht dann der Elie Wiesel auf diesen Einwand ein. Da schreibt er, mag Nietzsche dem alten Heiligen im Wald zugerufen haben, Gott ist tot. Der Jude in mir kann das nicht. Ich habe meinen Glauben an Gott nie verleugnet. Ich habe mich gegen sein Gesetz gestemmt, habe gegen sein Schweigen bisweilen auch gegen seine Abwesenheit aufbegehrt. Doch, sagt er, doch meine Wut tobte immer innerhalb meines Glaubens, nie außerhalb. Innerhalb des Glaubens hat Gotteskritik, hat Zweifel, hat Zorn, hat Wut ihren legitimen Ort. Die ist ja kein Gegenstand irgendwie einer distanzierten Theologie, die von außen drauf guckt, sondern sie ist doch die Erfahrung angefochtenen Lebens. Aber innerhalb meines Glaubens. Unsere Klagelieder hier, die fünf und auch viele Klagepsalmen, sind doch der biblische Beweis dafür. Wenn wir irgendwas mitnehmen können für unser Umgang mit Leid und Katastrophen aus der Schrift und von jüdischen Menschen lernen können, dann ist es doch das. Nicht Gott wegwerfen, nicht ihn für tot erklären, sondern wieder Gott zu Gott fliehen, also gegen Gott zu Gott fliehen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Das ist ja kein Kindergeburtstag, wenn Gott sich uns als unerbittlicher Feind entgegenzustellen scheint. Das ist genau das Gegenteil, was das Evangelium sagt. Die Klagelieder zeigen ja, wie auch die Klagepsalmen, dass zum Glauben sozusagen als die Rückseite der Medaille auch die Anfechtung gehört, die Not. Man kann nicht, man muss ja zuweilen an Gott irre werden. Das haben wir ja meistens nicht auf dem Zettel. Nee, solange wir moralisch anständig, selbstbewusst und ohne größere Konflikte durch unser Leben gehen, verstehen wir ja die Liebe Gottes immer als Anerkennung unserer Anständigkeit. Wenn aber plötzlich so der Boden unter unseren Füßen weggezogen wird, unsere Existenz vernichtet wird und unsere Liebsten verschwinden in der Flut wie vor 8 Wochen in der Ahr, was macht dann der Glaube? Schwimmt er mit weg? Gibt es denn noch irgendwo eine Hand, die die Menschen aus der Tiefe ihrer Not, ihrer Gottverlassenheit, ihrer Verzweiflung herausreißen kann? Ja, die gibt's. Und das ist die Erkenntnis dieses Liedes des Propheten Jeremia. Der sitzt da auf den Trümmern Jerusalems und weiß, Gottes Volk hat total versagt. Aber Gottes Gnade ist noch nicht am Ende. Und deshalb sind auch wir, wie die Menschen im Ahrtal überhaupt, noch lange nicht am Ende. Wie kommt es denn, dass Jeremia eben noch der Chronist des Untergangs zu dieser Aussage über Gott kommt? Er blickt zurück auf das, was Gott schon getan hat. Das ist interessant. Die Antwort ist in einem winzigen Detail unseres Textes zu finden. Vers 24 nochmal. Da steht, und da singt er, mein Anteil ist der Herr. Habe ich gesagt. Darum werde ich auf ihn hoffen. Ja, das darum weist auf Hoffnung hin. Wir müssen allerdings etwas näher hinschauen, um das zu verstehen. Wieso begründet die Aussage, mein Anteil ist der Herr, so eine Hoffnung? Für jüdische Ohren überhaupt kein Problem, das zu kapieren. Hier wird nämlich das Beispiel der Leviten aufgegriffen. Anders als alle anderen Stämme Israels bekamen sie als Gruppe der Priester, dort waren so die ersten Religionsbeamten, hätte ich beinahe gesagt, damals, als sie das gelobte Land erreicht hatten, kein Boden und kein Land zugeteilt. Ihr Anteil war Gott. Ihm verdanken sie ihr ganzen Lebensunterhalt. Das Bekenntnis, mein Anteil ist der Herr, besagt doch, Gott ist für mich wie das Land, von und auf dem ich lebe. Kein Land und kein Tempel ist nötig, um zu glauben und um zu leben. Gott allein genügt. Der ist der tragende Grund meiner Existenz. Auch für jüdisches Denken grell. Du brauchst kein Land, auch kein Tempel mehr. Gott allein genügt, sagt Jeremia. Und indem der Jeremia diesen alten Satz, dieses alte Bekenntnis der Leviten, Gott ist mein Teil, aufgreift, will er dann eben doch seinen Verzweifelten, seinen verlassenen Volksgenossen sagen, Gottes Treue hängt doch nicht ab von dem Land, was ihr habt. Gottes Treue hängt auch nicht von dem Opferritus an eurem Tempel ab. So wie Gott die Leviten ohne Landbesitz als Existenzgrundlage war, so will er Gott selbst jetzt in den Trümmern Jerusalems und darüber hinaus eure Existenzgrundlage sein. Das ist Grund, das ist Hoffnung, ihr Lieben, wo nichts mehr zu hoffen ist. Darum ist das Festhalten an Gott immer eine Erinnerung an die Zukunft. Im festen Vertrauen, dass Gott nicht das Alte wiederherstellt und repariert, sondern Größeres und Neues schafft. Und das zieht sich ja durch die ganze Bibel. Gott repariert nicht das Alte, stellt das wieder her, sondern er macht Größeres und Neues. Und für uns als Christenmenschen ist ja der Bund Gottes mit seinem Volk Israel in Christus erfüllt. Und für uns weiß dieser uralte Text mit seinem Bekenntnis zur Treue Gottes hinaus ins Neue Testament zu Christus. In Jesus verstößt Gott nicht ewig und in ihm hat Gott sich wieder erbarmt nach seiner großen Güte. Gott zeigt uns mit Kreuz und Auferstehung, dass er sich von dir dabei behaften lassen will. Selbst am Kreuz, am äußersten Fall, der dir widerfahren mag, verlasse ich dich nicht. So gewiss ich auch meinen Christus am Kreuz nicht verlassen, sondern ihn auferweckt habe. Nicht am Ostermorgen, ihr Lieben, ist meine und deine Gottverlassenheit endgültig widerlegt. Indem Gott leidet, mit Christus mitleidet und ihn schließlich auferweckt, ist dieser am Kreuz Leidende und Schreiende eben nicht von Gott verlassen, sondern ist Gott mit ihm. Hier zeigt sich ja die Größe des göttlichen Erbarmens, dass Gott hier an der Ecke zur größten Erbärmlichkeit fähig ist, zu diesem Tod und diesem Leid am Kreuz. Und hier zeigt sich wiederum die Größe des Erbarmens Gottes, dass Gott zu dem Größten fähig ist, nämlich einen Toten aufzuerwecken. Gott setzt dich aus, selber aus, im Tod und in der Verwesung, um uns ins neue Leben zu führen. Besser können wir es nicht haben. Bin ich froh, wie ich das da gelesen habe, dass ich da jetzt über dieses alte Lied noch weit hinaus singen kann. Dass kein Verlust mehr von Land und Tempel und auch kein Verlust von Menschen und von Existenzgrundlage mich trennen kann von der Liebe Gottes. Am Ostermorgen ist ja schließlich der Deckel vom Massengrab Erde endgültig weg. Als Christenmenschen haben wir es eigentlich noch viel leichter, wie die Juden damals und heute. Da können wir doch bitteschön fest dran glauben, dass Gottes Barmherzigkeit noch kein Ende hat. Kreuz und Auferstehung ist für uns Christen der Grund unserer Hoffnung. Und das stiftet doch Trost im Leben und im Sterben. Amen. Ich bete mit uns. Ja, manchmal erschreckt uns, was sich da so im Alten Testament findet. Es erschreckt uns, wie du mit den Menschen noch mit deinem jüdischen Volk umgegangen bist bis heute. Und es macht uns doch voller Trost und Hoffnung, dass du mit deinem Sohn anders mit uns umgegangen bist. Dass wir nicht den Weg in den Tod und Verzweiflung gehen müssen, sondern dass du diesen Weg gegangen bist in Jesus. Danke, Herr, dass du Größeres tust. Größeres, als was der Jeremia hat voraussehen können. Größeres, als was wir selbst zu hoffen wagten. Du bist das Ende unserer Not und der Anfang unseres Lebens. Amen. So geht nun hin in diesen schönen Sonntag mit dem Segen unseres guten Gottes. Gottes Stärke leite uns. Gottes Macht beschütze uns. Gottes Weisheit leite uns an. Gottes Hand beschirme uns. Gottes Weg weise uns die Richtung. Gottes Schutz verteidige uns. Gottes Nähe begleite uns. Christus sei mit uns, vor uns in uns und über uns. So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.